Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Heute möchte ich mich gerne einmal dem Thema Trainingsdesign widmen und wie gutes Trainingsdesign aussieht. Wir alle haben vielleicht schon mal ein Training mindestens mal besucht, hoffe ich zumindest, vielleicht auch schon konzeptioniert und selbst durchgeführt oder mit einer Gruppe durchgeführt. Und worauf muss man denn da eigentlich achten? Was gibt es zu bedenken? Wie kann man sich da ein bisschen leichter tun und welche Hilfsmittel gibt es? Ich habe mir eine Expertin dazu mit eingeladen. Bei mir ist heute zu Gast die liebe Anna Meier. Und los geht's mit einer neuen Folge Nubo Radio. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloud-Worker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen nochmal. Mein Name ist Markus. Hallo, liebe Anna. Schön, dass du bei uns bist. Vielleicht starten wir einmal erst kurz mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Wer bist du eigentlich? Wo kommst du her? Es freut mich, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung. Ich bin die Anna Meier. Einige mögen mich noch unter dem Namen Langheiter kennen. Damit habe ich die Marke Trainingsdesign aufgebaut. Ich bin seit 1998 Trainerin und offiziell seit 2005 Trainingsdesignerin und habe ein Buch geschrieben darüber. Trainingsdesign heißt das Buch, damals ein undenkbarer Titel und jetzt ist es schon so ein Standardwerk zum Thema, wie man gute Trainings entwickeln kann, die auch transferwirksam sind.
Was muss ich mir, jetzt bist du Trainingsdesignerin, also 98 bin ich noch in die Grundschule gegangen, schon ein Weilchen her. Was muss ich mir darunter vorstellen, wenn du sagst, du bist Trainingsdesignerin, was machst du?
Das ist eine total spannende Frage. Ich unterteile immer den Job in einen Trainer und einen Trainingsdesigner. Der Trainer, die Trainerin ist für mich die Person, die im Raum steht und so richtig trainiert, sei es Präsenz, online, völlig egal. Die Trainingsdesignerin hat einen viel größeren Job. Die schaut nämlich, so, die schaut einmal, um was geht es überhaupt? Also die redet mit dem Auftraggeber, die schaut, welche Inhalte braucht es. Sie schaut sich an, was wird trainiert, wie wird es methodisch, didaktisch bestmöglich umgesetzt. Und auch, wie schafft man den Transfer? Und dann aber, wenn es wirklich, wirklich cool ist, sogar können wir evaluieren, ob unser Training was gebracht hat. Das heißt, die Designerin hat so einen riesen Prozess im Auge, während die Trainerin, ich sage immer nur unter Anführungszeichen, nur im Raum steht und trainiert. Auch eine wichtige Rolle. Aber wenn es gut konzipiert ist, dann ist es einfach großartig und bewirkt was.
Und da kann fast jeder das Training durchführen.
Ja, genau. Ich danke
ich sag
für
ja das
fast
Sternchen
jeder.
Fast.
Auch gut gesagt, stimmt. Wenn jemand inhaltlich kompetent ist, kann er sich so ein Design, ein gutes Design anschauen, kann sich damit in einen Seminarraum stellen und kann es durchführen. Genau darum ging es mir. Und warum bin ich in diese Rolle auch großteils geschlüpft? Ich hatte große Aufträge mit weltweiten Rollouts, wo ich die TrainerInnen gar nie betreuen konnte oder betreut habe, sondern die haben Konzepte bekommen, wurden kurz gebrieft und konnten loslegen. Und das ist halt die hohe Kunst von gutem Trainingsdesign.
Da machst du mir die Brücke gerade besonders leicht. Was ist denn gutes Trainingsdesign? Also gut ist ja dehnbar oder wahrnehmbar für jeden selbst. Aber was macht so deine Erfahrung, und wir haben ja gerade schon gehört, die ist ja nicht erst seit einem Jahr, sondern du bist ja sehr erfahren im Umgang mit Trainings und in der Konzeption und im Design. Was ist gutes Trainingsdesign?
Ich würde so sagen, es gibt so sieben wichtige Skills. Und das erste startet ja tatsächlich mit der Trainingsbedarfsanalyse. Also wirklich am Anfang mal anzufangen zu sagen, was braucht es wirklich? Und das ist nicht einfach. Man unterschätzt total, wie viele Fragen man stellen muss. Und ich bin jetzt selber neulich in die Irre gegangen, weil ich dachte, ich weiß eh, was der Auftraggeber braucht. Und erst im Nachdenken, weil ein Wort gefallen ist, habe ich mir gedacht, irgendwas habe ich überhört. Also dieses Skill zu schauen, wer ist die Zielgruppe? Was müssen die wirklich können? Und also ganz viele Fragen zu stellen. Im Prinzip ist es ein Coaching von Auftraggeber und damit wir den richtigen Auftrag abholen. Ja, das ist so der erste Skill. Was braucht man noch? Ist raus aus der Inhaltsfalle. Das ist Nummer zwei. Raus aus der Inhaltsfalle. Unsere AuftraggeberInnen, die lieben es, uns Inhalte zu sagen. Das müssen wir alles trainieren. Das Problem ist, ja, könnten wir machen und gleichzeitig, wenn unsere Teilnehmenden nicht üben, und zwar richtig viel üben, ja, dann wird Training nichts verändern. Ich möchte gern, dass die Teilnehmenden im Seminarraum dieses Gefühl bekommen, ja, ich kann es im Seminarraum und ja, ich traue mich draußen im echten Leben das anzuwenden. Und wenn wir das hinkriegen, ist super. Also dieses Reduzieren, Inhalte reduzieren aufs absolute Minimum, sodass man nichts mehr wegnehmen kann. Das ist für mich total cool.
Hast du das Gefühl, dass ich das die letzten Jahre, also ich erzähle auch gleich gerne noch, warum ich auf die Frage komme, hast du das Gefühl, dass sich das die letzten Jahre geändert hat?
Nein.
Nicht? Also
Eher
ich finde.
verschlimmert. Eher verschlimmbessert. Respektive der Gedanke, also klar, man kann zum Beispiel Lernvideos erstellen, ja, aber Lernvideos sind ja inhaltslastig. Da übe ich ja im Normalfall nichts. Ja. Das heißt, die Firmen sagen dann, da machen wir Lernvideos, die Teilnehmenden sollen sich das ansehen, aber dieses übt es mal, sprecht mit jemandem, stellt eure Fragen, das fällt dann gerne hinten über. Und in meinen Aufträgen ist es eher nach wie vor so, die sagen sie, was sie gern hätten, ja, und ich sage dann, dass das wahrscheinlich zeitlich nicht drin ist.
Ja, wir haben das, ja, vielleicht gehen wir jetzt auch in die Richtung, wo ich gerade eigentlich hin wollte. Weil wir haben früher SharePoint-Trainings gemacht zum Beispiel. SharePoint Basic, ein Tag. SharePoint Advanced, ein Tag. So, dann kam irgendwie Corona so um die Ecke und wir machen das alles online. Und ein Tag online ist natürlich furchtbar anstrengend für alle Beteiligten. Aber was übrig geblieben ist, wir machen jetzt noch SharePoint Basic, wenn wir Glück haben, 1 bis 1,5 Stunden. Und eine Advanced auch nur 1 bis 1,5 Stunden und sind aber der Meinung, wir erreichen das gleiche Ergebnis wie vorher mit 2 Tagen. Und das finde ich ist irgendwie ein bisschen paradox, oder?
So eine Idee, woher das bei dir kommt?
Nee, ich weiß es ehrlich gesagt
Also,
nicht.
was ich schon merke, ist, ja, okay, ich bin sehr präzise. Also, ich bin ja jetzt schon extrem reduziert in den Inhalten. Vielleicht habt ihr früher zu viel Inhalte geschult, also zu viel Zeit damit verbracht. Ich weiß schon, was, also was bei mir auch spürbar ist, der Druck zu kürzeren Trainings und der Pushback, den wir Trainingsdesignerinnen dann machen müssen, ist, ja, wir können sie kürzer machen, aber wie macht man sie dann so prägnant, dass es was verändert? Und ich glaube schon, also dass diese Prägnanz hat wahrscheinlich zugenommen, weil wenn wir gezwungen werden, wir müssen schneller sein oder sagen wir prägnanter sein, ja, dass man sich dann genau überlegt, was schmeiße ich raus und was bleibt bestehen. Und die Prägnanz hat bei mir, naja, schon, die habe ich schon länger jetzt, aber das wird. Ich werde da immer spezifischer, sagen wir es genau.
Ja,
Bestimmt, ja.
wir haben zum Beispiel sehr viel Praxisübungen verloren in der Zeit, weil einfach man braucht viel Zeit zum Üben. Und ich finde auch so ein bisschen, vielleicht jetzt driften wir ein bisschen ab, müssen wir ein bisschen aufpassen gleich, aber so im Online-Modus ist so meine Erfahrung, also wenn du die Leute vor Ort hast, dann üben die. Dann machen die was und du kannst ihnen notfalls auch schnell helfen oder du kannst ihnen auch auf die Finger hauen, wenn du sie erwischst, dass sie E-Mails lesen. Wenn du sie online hast, haben wir eine, ich würde mal sagen, nur 50-60-prozentige Übungsquote. Der Rest ist immer so, ja, ich gucke jetzt nur zu, ich übe dann später, wenn ich die Unterlagen kriege. Und das funktioniert erfahrungsgemäß auch nicht so richtig gut.
Ach, da gibt es schöne Methoden dazu, dass man das machen kann. Also was ich
Da
zum
kommen wir
Beispiel
ja.
in Teams, naja, aber erstens einmal bei mir, ich schicke es in Übungen, natürlich in Breaker Groups, da in Teams oder in Zoom, wo immer ich bin. Und dann werden die aufgefordert, Bericht zu erstatten, wie ist es denn gegangen? Und da mache ich so richtig, ich öffne den Raum für Reflexion. Zeitgleich in Teams kann man ja wunderbar zuschauen, ob die in ihren Gruppen was tun, wenn man es nämlich auffordert, was zu schreiben. Weil wenn die in den Breakout Rooms schreiben, kann ich ja mitlesen. Das ist großartig. Das heißt, ich fordere meine auf, sie sollen dort was schreiben, dann kann ich schauen, tun die auch was. Und wenn die zurückkommen in die Großgruppe, aber auch jetzt wie im echten Seminarraum, ich hole mir das Feedback ab. Also, ja, hängt. Und da jetzt bin ich wieder beim Design. Wenn ich das gut design und gerade bei Online-Trainings, dann kann ich das sehr wohl abholen. Wenn natürlich jemand die Kamera nie einschaltet und sich nicht beteiligen will, sehe ich es aber auch tatsächlich nicht als meine Aufgabe an, dass ich da sage, du tust da nichts. Also ich bin da sehr schmerzfrei. Aber ja, es gibt schöne Strategien auch online.
Ich finde tatsächlich, also ich weiß nicht, ich versuche sie das dann auch immer zu klären, zum Beispiel die Kamera, mach die bitte an. Auch mal dann, wenn so notorische, ich mache die überhaupt nie an sind, zu fragen, ob sie es denn gut fänden, wenn sie jetzt eine Stunde lang, 2 Stunden lang nur einen grauen Bildschirm angucken. Weil für mich als Trainer ist das ja immer, keine Ahnung, man steht dann da, man referiert. Man erzählt, sie machen vielleicht ihre Beispiele und man kriegt noch so einen Screenshot davon in den Chat gestellt oder sowas. Aber du sitzt dann da und denkst dir, ja, schön, also ich spreche jetzt 1,5 Stunden mit einem grauen Bildschirm. Das freut mich unglaublich. Es stimmt mich auch total motiviert und hier richtig Einsatz zu zeigen. Ich hätte auch ein Video aufnehmen können. Also.
Ich finde es wahnsinnig anstrengend. Also wenn ich wirklich mit Firmen arbeiten muss, ja, was sehr selten der Fall ist, muss ich mich sondermotivieren sozusagen. Was ich aber mache, damit die Menschen ihre Kameras einschalten, und ich zeige jetzt hier den Markus so Rot, Gelb und Grün Karten. Ich arbeite gern auch online mit so interaktiven Methoden, Menschen, die was in die Kamera zeigen oder Abstimmungen gar nicht über die Abstimmungsfunktion von Teams, sondern tatsächlich mit Gegenständen. Also sucht was Rotes und was Grünes und dann machen wir Ja-Nein-Quizfragen. Und dann schalten die die Kamera ein. Und das mache ich immer wieder. Oder Daumen hoch, Daumen runter, könnte man natürlich mit Hand, also mit diesem Reagieren machen. Finde ich halt viel lustiger mit der Kamera. Das heißt, ich versuche sie zu motivieren. Und tatsächlich habe ich Kunden, wo es bei denen Pflicht ist. Also ich dürfte die Teilnehmenden entfernen, wenn sie die Kamera ausschalten. Ja, also das hilft mir total, weil schwarze Bildschirme finde ich genauso wie du wahnsinnig anstrengend. Ja.
Ja, ich finde das auch. Also, ja, gut. Gehen wir zurück auf unseren.
Genau.
Du hast uns erzählt, wie wir zu einem guten Training kommen. Wir sind jetzt abgeschweift. Das war auch voll gut gewesen. Wir waren, glaube ich, beim dritten Punkt gewesen. Beim zweiten noch.
Wir
Beim
kommen zum
zweiten.
dritten Punkt. Der dritte ist, dass man die Trainingsinhalte, wenn man sie dann einmal hat, sinnvoll strukturiert. Und zwar erstens, ich sage mal, es braucht die relevanten Inhalte, also die, die die Teilnehmenden danach wirklich brauchen. Und nur die sollte man schulen. Also wenn ich kann ganz viel schulen bei PowerPoint zum Beispiel, aber ich kann auch sagen, was brauchen denn meine Teilnehmenden nach dem Training wirklich? Und es ist für den ersten Anfang oft ganz wenig. Also die relevanten Sachen schulen. Und gut strukturieren, also gut strukturiert aufbauen. Das wäre so mein dritter Punkt. Und dann bin ich ja Methodenqueen, also bin so ein bisschen bekannt im Markt als Methodenqueen. Da geht es für mich darum, die richtige Methode auszuwählen, um den richtigen Inhalt zu schulen. Also nicht, weil es coole Methoden gibt, alles reinzustecken und zu sagen, wow, und die Methodik X und Y und dann machen wir das und so. Weil es lustig ist, sondern es muss einen Sinn machen. Möchte die Teilnehmenden aktivieren? Möchte die Teilnehmenden inspirieren? Möchte die Teilnehmenden schockieren? Also schockieren im Sinne von, die sollen mal richtig durchgewurschtelt werden und sagen, ja, ich glaube, ich möchte was ändern. Also welche Methode ist an welcher Stelle die richtige? Und ich erzähle da immer gern von Lego Serious Play. Das ist eine coole Methode, die zur richtigen Zeit am richtigen Ort Wunder bewirken kann. Aber nur weil sie gerade cool ist, muss man sie ja nicht überall einsetzen. Und das ist das, was ich im Moment halt gerade erlebe. Oder gibt es dann einfach Menschen, die sagen, wow, das ist cool und das ist neu. Deswegen stopfen sie es überall rein. Und da möchte ich gern weg, weil so ein ganz ein simples Brainstorming kann an der richtigen Stelle Wunder bewirken. Das ist so dieses Methodenthema bei mir.
Und ich finde auch wenn du jetzt Brainstorming sagst, da muss ich direkt so wieder dran denken. Ich habe neulich auch ein Training besucht und dann haben wir ein Brainstorming gemacht und es hat sich irgendwie niemand so richtig geäußert. Und dann hatten wir leider einen Trainer gehabt, der ist dann sehr schnell direkt selbst reingesprungen und hat gemacht. Und da auch einfach mal den Mut haben und sitzen bleiben. Einfach mal 2, 3, 4 Minuten Schweigen erdulden. Irgendjemand wird schon was sagen, früher oder später, weil er die Stille nicht mehr erträgt.
Genau das ist es. Und jetzt hast du mich vorhin gefragt, was macht der Trainingsdesigner? Ich sage oft, ich schreibe ein Training. Das bedeutet, dass ich Trainings ja für andere Menschen konzipiere. Und da wird an der Stelle im Trainerhandbuch stehen, Brainstorming ansagen, 2 Minuten schweigen. Oder noch besser wird drin stehen, jede Person soll einmal für sich 2 Minuten Kärtchen beschreiben, dann mit dem Nachbarn reden und dann erst sammeln. Also wie kann ich es dem Trainer möglichst leicht machen, dass er mein Training auch trainieren kann, das ich so konzipiere? Ja, und das sind so Kniffe, die man dann einfach als Designerin macht, damit man die Trainer wirklich befähigt, das Training gut durchzuführen. Und das ist genau so ein Thema, ja.
Gehen wir zu deinem vierten Punkt.
Der vierte war gerade sinnvoll
Ach,
auswählen.
wir sind schon auf
Sind wir
fünften, ja.
Nummer. Wow, ich bin schneller, gell? Nummer 5 ist, und jetzt wird es wirklich spannend, das heißt bei mir, transferwirksam designen. Was bedeutet das? Wir reden ganz oft über Trainingstransfer und ganz oft wissen Menschen gar nicht, was sie damit meinen. Also Trainingstransfer bedeutet für mich, dass die Teilnehmenden nach dem Training das Gelernte anwenden im Alltag. Und transferwirksam designen, das heißt, dass ich durch das ganze Training mir überlege, an welchen Stellen müssen wir schrauben, damit man die Teilnehmenden befähigen, dass sie es auch wirklich tun können. Und das heißt, vielleicht vor dem Seminar schon mal zu sagen, das kommt auf euch zu, bringt eure eigenen Fallbeispiele mit. Das heißt, im Training permanent an relevanten Beispielen zu arbeiten, an deren Fällen zu arbeiten, deren Projekt zu bearbeiten, sodass die immer sagen, ja, das kann ich brauchen. Und sie dann aber auch bestmöglich in den Transfer zu schicken, also in den Alltag zu schicken. Und da braucht es halt ganz oft die Führungskräfte, die sich ihrer Rolle leider nicht so bewusst sind, wie ich das gern hätte. Und wenn
Das
es die
kenne ich.
Führungskräfte nicht sind, wer ist es dann? Ja, gibt es irgendwie Kollegen, die helfen können? Gibt es sonst jemanden, der da unterstützen kann? Und das mit einzubeziehen, wie können wir Trainingsdesigner den Prozess mitsteuern, zumindest in der Planung, damit der Transfer gelingt.
Wie gehst du damit um, wenn Menschen etwas vorbereiten sollen? Jetzt werden die zu einem Training eingeladen oder sie melden sich an, je nachdem. Ich glaube, wenn sie sich selbst anmelden, ist tatsächlich die Vorbereitung meistens besser, als wenn sie eingeladen werden, weil unsere Erfahrung ist so, selbst wenn man es in die Einladung reinschreibt und vorher noch mal irgendwie 2, 3 Tage vorher noch mal eine Mail schreibt, ist so, dass es immer noch Menschen gibt, die nicht vorbereiten, kein eigenes Beispiel mitbringen. Die Zeit, das ist mir jetzt schon lange nicht passiert, muss ich gestehen. Das ist mir das letzte Mal, glaube ich, so vor 7, 8 Jahren passiert, dass man gesagt hat, bei einer Präsenzschulung auch, sie sollen mögen bitte ihr Laptop mitbringen und du dann Teilnehmer hast, die mit einem Block ins Zimmer kommen und du, also wir machen hier eine Schulung zu einem Tool, wir brauchen ein Gerät. Ach so, ja, das wussten sie gar nicht und dann wieder von dannen ziehen und dann, wie gehst du mit sowas um? Wie fängst du das ab?
Also schwierig, schwierig und ich habe natürlich eine Idee. Ich merke, dass ich selber als Teilnehmer das furchtbar flapsig bin. Also ich lese meine Mails meistens auf der Fahrt zum Training und weil es ist meistens zu spät. Du merkst es selber und du lachst gerade so schön, ja. Was sich bei mir im Moment wahnsinnig bewährt hat, ist ein 15 bis maximal 30-minütiges Live-Online-Training davor. Das heißt, so ein paar Tage vor dem Training, wenn es nämlich 2 Tage oder mehr sind, ja, die Menschen einzuladen, ganz kurz, ganz knackig und zu sagen, ich bin die Anna Meier, das ist das Trainingsthema, das kommt auf euch zu und das nennen die Learner Journey, also das wird da passieren und dann zu sagen, das bringt ihr bitte mit und erklären warum. Weil ich dann sage, wenn ihr eure eigenen Fallbeispiele mitbringt, sei es das Mitarbeitergespräch oder die vorstehende Präsentation, ja. Wenn ihr das mitbringt, dann dürft ihr bei mir im Training laufend am eigenen Projekt arbeiten und das unterstützt den Transfer. Das heißt, du hast ganz andere, sehr vorbereitete Teilnehmer im Raum, die haben sich echt was überlegt und zu 95% funktioniert das bei mir ganz gut, ja. Oder ich lasse dir was einschicken, wobei ich das gar nicht so gern habe, weil du musst ja kontrollieren, ob es jeder macht.
Ja.
Also ich lasse sie dann einschicken, schaue mir das an und gebe den Rest an die Selbstverantwortung ab. Also quasi, Ja, wer nichts schickt, spätestens im Raum, braucht man bitte die ausgefüllte Seite 1 von dem Dokument. Und wenn es jemand dann nicht mitbringt, dann ist es tatsächlich auch nicht mehr meine Aufgabe. Ich sehe es dann tatsächlich nicht mehr als meine Aufgabe an, das zu kontrollieren.
Ich habe da aber auch schon die Erfahrung gemacht, dass die Dynamik der Gruppe dann teilweise auch eingreift und dann so sagt, ja, also es wurde doch kommuniziert, es wurde doch angekündigt, warum hast du es denn nicht gemacht? Und man da als Trainer eigentlich fein raus ist und gar nicht mehr groß irgendwas sagen muss an der Stelle.
Das stimmt auf jeden Fall und gleichzeitig, mir ist halt lieber, wenn sie wirklich, wenn jeder was mit hat,
Ja.
dann ist es super. Und gleichzeitig, es gibt nur so einen Trick 17, ja, würde meine Mutter jetzt sagen. Und zwar, wenn die Teilnehmenden vor dem Seminar schon wissen, wann sie es konkret anwenden werden oder müssen. Wenn, ich gebe ein Beispiel, wenn ich zum Beispiel Moderationstechnik trainiere und die Teilnehmenden wissen vor Seminarbeginn, dass sie nach dem Training 3 Monate lang, jeden Montag von 10 bis 12 eine Moderation im Team durchführen müssen und es ist vereinbart mit der Führungskraft, dann kann ich davon ausgehen, dass die im Seminar ziemlich gut aufpassen. Weil die wissen ja, was auf sie zukommt. Und wenn das in deren Kalender steht, noch bevor sie bei mir sind, ja, dann ist es nicht total spannend. Also ich habe das bei Trainerseminaren auch, dass die Teilnehmenden schon wissen, wann sie trainieren werden. Na, die stellen so viele schöne Fragen und das freut mich als Trainerin, weil ich dann immer das Gefühl habe, ja, die wollen das wissen, weil sie brauchen das und ich mache das punktgenau, genau dafür werden sie es verwenden. Das finde ich super.
Ja, sehr schönes Beispiel an der Stelle. Gehen wir zu unseren 7 goldenen Skills zurück. Wir sind bei Punkt Nummer 6.
Genau. Was ich auch noch dabei habe, ist dieses Thema Lernstrecken konsistent zu entwickeln. Und zwar das Thema Lernstrecken bei uns allen wahrscheinlich nicht kein echter Begriff vor 2020 natürlich. Ich habe tatsächlich schon 2016 angefangen, ein Blended Learning zu entwickeln und anzubieten und bei Kunden durchzuführen. Aber auch diese Lernstrecken zu entwickeln ist gar nicht so einfach. Und ich habe, glaube ich, meine Fehler gemacht oder einige davon. Es gibt sicher noch genug andere. Aber wenn ich Lernstrecke entwickle, wo die Teilnehmenden was vorbereiten sollen, so wie du vorhin gesagt hast, sie sollen eine E-Mail lesen, sie sollen dann was machen, sich da wirklich immer zu überlegen, wenn ich Lernstrecke anbiete, sei es als Blended Learning oder rein digitale Lernstrecke, immer zu schauen, was biete ich an, warum biete ich es an, immer mit diesem, warum ist es an der Stelle wichtig und gut zu entwickeln. Sehr klare Angaben zu haben, auch Abgabetermine, also das ist die Aufgabe, das müsst ihr machen, Abgabetermine, sodass die Teilnehmenden in der Lernstrecke richtig gut aufgehoben sind. Und ja, das ist eine Kunst, habe ich gemerkt.
Das ist wirklich eine Kunst. Vor allem dann auch wirklich alle Lerntypen abzuholen und alle Personen an der Stelle abzuholen, wo sie gerade stehen. Also ich finde immer, wenn man was ganz, ganz neu macht, dann ist es in Anführungszeichen einfach, weil meistens alle auf einem Level irgendwo sind. Aber wenn es so unterschiedliche Levels in einem Training werden, das wird schon, dass du dann aufpasst, dass die einen sich nicht langweilen, die anderen aber nicht überfordert sind, das macht schon herausfordernd.
Definitiv, ja. Da würde ich gern ein Nugget mitgeben, sozusagen. Also wer so Lernstrecken entwickelt, wo sie die Teilnehmenden immer wieder treffen sollen, gibt es bei mir, auf Deutsch haben wir es die Sprechstunde genannt, auf Englisch dann Coaching Clinic, damit es einen guten Namen hat. Was passiert? Ich biete den Teilnehmenden in solchen Strecken an, sie können mich treffen. Ich bereite nichts vor, ich bin da und sie können alle Fragen zu den Inhalten abfeuern. Und das ist super, weil sie selbst, ein bisschen selbst organisiert, sage ich jetzt einmal. Manche Menschen kommen vorbei, weil sie Fragen haben. Manche Menschen kommen vorbei, weil sie wissen wollen, was die anderen für Fragen haben. Und ich plaudere aus dem Nähkästchen, beantworte alles, was dort ist. Und das hat sich total bewährt, vor allem 2020, wo diese Systeme ja alle neu waren. Man hat ja kaum gewusst, was ist Zoom und Teams und was kann das, ja. Und einfach auch zum Üben. Man kann dort Übungen anbieten, man kann neue Tools ausprobieren. Also mein Hirn ist da und ich biete alles an, was gefragt wird. Und ich finde es eine total schöne Methode, wie man Teilnehmer gut begleiten kann.
Ja, wir benutzen das ja tatsächlich auch sehr gerne, das Format, auch dass du dich einfach nochmal einbuchen kannst in eine Session, Und du kommst vorbei. Manchmal trauen sich die Teilnehmer ja auch nicht in der großen Runde zu fragen, einfach.
Genau.
Ja.
Das stimmt.
Sehr schön. The lucky number seven.
Lucky number seven. Jetzt kommt ein Thema, das mir wahnsinnig am Herzen liegt und leider sehr oft nicht gut gemacht ist, und zwar das heißt, Trainings gründlich evaluieren. Nämlich zu schauen, hat das Training das gebracht, was sich das Unternehmen gewünscht hat. Also das Unternehmen beauftragt ja mich, und ich sage in der Trainingsbedarfsanalyse, also ganz am Anfang schon, was soll sich denn verändern? Und am Schluss könnte man ja, nachher könnte man ja evaluieren, ob es was verändert hat. Und da gibt es dieses klassische Happy Sheet. Die Teilnehmer sind happy, es ist vorbei und füllen es aus. Wir bekommen aber selten richtig gutes Feedback an der Stelle. Was könnte man denn besser machen? Was können wir anders machen? Also einerseits am Ende vom Seminar. Viel wichtiger für mich und die Unternehmen wäre tatsächlich zu sagen, hat sich über Zeit was verändert? Und hat das Unternehmen das Ziel erreicht? Und da ist eine Riesenbaustelle. Also jetzt braucht man natürlich nicht jedes kleine Mini-Training gründlich evaluieren. Wenn aber Unternehmen einen großen Rollout macht, dann wäre es doch schon interessant, ob das Geld, das investiert wird, auch was verändert. Und da gibt es noch ganz viel Potenzial. Und wenn ich mir was wünschen könnte für die Zukunft, ist, dass die Unternehmen wirklich noch mehr Fokus drauf legen, ob das die Investition ins Training auch das gewünschte Training bringt. Und zwar nicht im Sinne von Return on Investment, weil es zu berechnen ist schwierig, aber man kann
Ja.
immer Kennzahlen finden, an denen man nachweisen kann, es geht in die richtige Richtung und wir haben das erreicht, was wir erreichen wollten.
Wir machen das sehr gerne mit Umfragen vor den Trainings praktisch, die Nullmessung, wenn man so will, und dann das Ganze einfach zu wiederholen. Aber wir haben wenige, also Wiederholung 1 schaffen wir meistens. Wiederholung 2, da wird es schon dünn. Wiederholung 3, die kann ich fast an einer Hand abzählen.
Ja, und eben dieses langfristige, also nicht gleich nach dem Seminar messen kann man machen, ja, und über Zeit dann noch einmal. Und je nach
Genau.
Unternehmen und Thema natürlich ganz unterschiedlich, wann man diese Wiederholungen dann einbaut. Ja. Aber ja.
Ein sehr spannendes Thema. Liebe Anna, wir sind schon am Ende sozusagen. Dein Wunsch hast du auch schon mitgegeben, aber sozusagen das letzte Wort würde dir gehören, oder fast das letzte Wort würde dir gehören. Was möchtest du dem Hörer unbedingt noch mitgeben?
Ich habe einen Grundsatz oder so ein Grundprinzip für alles, was ich mache im Seminarraum, und der heißt Have the End in Mind. Das heißt, wenn ihr Trainings entwickelt, sei es im offenen Trainingsbereich oder für Kunden, überlegt euch, was soll am Ende rauskommen, was ist nachher anders und wie können wir unsere Teilnehmenden bestmöglich unterstützen. Das bedeutet, während des Designs immer das Ziel im Auge zu haben, Have. Die Erde meint.
Sehr gut. Dazu kann ich fast nichts mehr ergänzen. Liebe Anna, herzlichen Dank, dass du bei uns warst, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Wer jetzt Lust bekommen hat, sich mit dir hinzusetzen, ein Training zu konzipieren, wir verlinken alle deine Kontaktdaten auf unseren Shownotes auf www.nuboworkers.com. Man findet dich auf LinkedIn. Auf deiner Website, die verlinken wir auch nochmal. Ah, und was wir ganz fast vergessen hätten, du hast auch noch einen Trainingsnavigator.
Stimmt, ich habe eine App herausgebracht, die heißt TD Abstand Navi und ist eine App, wo ihr 150 plus Methoden findet, um Trainings interaktiv zu gestalten. Die ist gratis und könnt ihr euch downloaden, sowohl über iOS wie auch über Android, gratis zu benutzen. Habt viel Vergnügen damit. Wenn es taugt, kann mir gern irgendwo eine Nachricht schicken und sagen, herzlichen Dank, ich habe es verwendet. Und das Coole daran ist, es sind Methoden in der Hosentasche und auch dafür habe ich es entwickelt. Wenn man im Seminarraum ist und verwirrt und sagt, was mache ich jetzt, weil die Gruppe gerade irgendwas braucht, dann kann man die aus der Hosentasche holen, drauf tippen und sich coole Methoden aussuchen.
Sehr schön. Lieben Dank.
Sehr
Und
gerne.
ja, für euch da draußen gilt wie immer, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.
Nubo Radio ist ein Podcast der Nubo Workers GmbH. Wir begleiten Unternehmen und dich als Mitarbeiter methodisch, strategisch und fachlich, um Microsoft 365 nachhaltig in deinem Arbeitsalltag zu integrieren. Du möchtest noch einmal mehr Details zu folgen, willst uns eine Frage stellen oder einfach in Kontakt treten, um dich als Interviewpartner vorzustellen? Kein Problem, auf www.nuboworkers.com findest du Insights zu Nubo Radio, unsere Kontaktdaten und die Social Media Plattform. Viel Spaß beim Klicken!